Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie wohlbehalten heimgekehrt ins unverwüstliche Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 22. Juli 2024. Ganz herzlichen Dank für die zahllosen Reaktionen auf meine Berichte und Einschaltungen aus Moskau. Russland ist interessant und eine vertiefte Auseinandersetzung wert. Meine wesentliche Erkenntnis aus dieser Woche ist der Krieg in der Ukraine, diese Konfrontation zwischen West und Ost ist das Überflüssigste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das Unnötigste, das Letzte, was wir brauchen. Und die Vorstellung, die hier bis zum Propaganda-Exzess hochgepeitscht wird, die Vorstellung, dass an all dieser fürchterlichen Verwicklung, an dieser Karambolage einzig und allein Wladimir Putin im Kreml schuld sein soll, diese Vorstellung, meine Damen und Herren, die können Sie vergessen. So einfach und so schmeichlerisch, so eigenlöblerisch für den Westen ist die Situation eben überhaupt nicht. Und ich trage jetzt gerade in einem größeren Artikel all diese Eindrücke zusammen. Nicht nur das, was ich Ihnen schon an Interviews vermittelt habe, sondern eben auch noch die Eindrücke aus vielen anderen Gesprächen und Erlebnissen und Beobachtungen. Und da präsentiert sich einfach eine andere Sicht, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und interessant ist, ich habe gerade vor dieser Sendung noch ein bisschen die Reaktionen durchgezappt da unter meinen Sendungen. Und da hat mir ein Zuschauer geschrieben, ja, wohlwollend gegenüber Weltwoche Daily, vielen herzlichen Dank, auch ein Weltwoche-Abonnent hat gesagt, ja, die Wirtschaft sei unter Putin also fürchterliche Mitleidenschaft gezogen worden und der Mann habe eigentlich gar nichts zustande gebracht, außer dass er seine autoritäre Herrschaft immer mehr zementiert, betoniert habe. Ich weiß nicht, worauf sich da der Zuschauer abstützt mit seinen Aussagen. Ich habe aber zusammentragen lassen etwas die Zahlen von Putins Wirtschaft. Und zwar, wenn wir die Vergleichswerte mehr anschauen von 1999 bis 2023. Und das ist bemerkenswert und es widerlegt die Auffassung, dass da gewissermaßen ein Land im Niedergang, im wirtschaftlichen Krebsgang unterwegs sei. Ganz im Gegenteil. Bruttoinlandprodukt, also die kollektive Wirtschaftsleistung. 1999 195,91 Milliarden US-Dollar, 2023 2215 Milliarden US-Dollar. Bruttoinlandprodukt pro Kopf 1999 1330,79 US-Dollar, 2023 14.400 US-Dollar. Inflation 1999 36,56%, 2023 3,51%. Gold- und Währungsreserven 1999 12,6 Milliarden US-Dollar. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Die Sowjetunion, die ja phasenweise doch Nummer zwei der weltwirtschaftlichen Kraftentfaltung war über einige Jahre, ist dermaßen zusammengekracht und Ende der 90er Jahre standen die Russen mit leeren Taschen da. 12,6 Milliarden Gold- und Währungsreserven 2023, 600,8 Milliarden US-Dollar. Schulden 1999 waren das 92,1%. 2023 23% des Bruttoinlandprodukts, durchschnittliches Einkommen in amerikanischen Dollars heute 1999 52,9, 2023 558 und meine Redaktion zieht folgendes Fazit: Unter Putins Führung hat Russland eine bemerkenswerte wirtschaftliche Transformation erlebt. Die BIP-Zahlen zeigen ein signifikantes Wachstum, das Russland zu einer der führenden Volkswirtschaften gemacht hat. Die Inflationsrate wurde drastisch gesenkt, was zu einer stabileren Wirtschaft beiträgt. Zudem haben sich die Gold- und Währungsreserven stark erhöht, was die finanzielle Sicherheit des Landes stärkt. Auch die Schuldenquote hat sich erheblich deutlich verringert, was ein Zeichen für eine gesunde Wirtschaftspolitik ist. Insgesamt hat Putin die wirtschaftliche Stabilität und das internationale Ansehen nach dem Zerfall der Sowjetunion während 25 Jahren seiner Führung gestärkt. Dies die Einschätzung meiner Kollegen. Freundlicherweise haben sie mir diese Zahlen für diese Sendung am Wochenende zusammengetragen. Übrigens, ich habe mit verschiedenen Gesprächspartnern darüber gesprochen, wie sie das politische System Russlands beschreiben würden. Und die aus meiner Sicht interessanteste Formel ist da gelungen einem früheren Diplomaten, mit dem ich durch die abendliche Altstadt geschlendert bin, und er hat mir gesagt, Russland sei unter Putin eine marktwirtschaftliche Autokratie mit starken sozialen Bezügen. Und Autokratie bedeutet allerdings nicht, dass Putin einfach willkürlich durchregieren könne. Aber er habe natürlich die Macht, das Parlament zu übertrumpfen. Er könne nicht durch die Parlamentarier gestoppt werden. Das war allerdings auch Aussagen gehört, die das etwas relativiert hätten. Es kann offensichtlich schon Bestrebungen geben, dass ein Präsident gewissermaßen impeached werden könnte in Russland, aber davon sind wir weit entfernt, weil die Partei von Putin die absolute Mehrheit hat in diesem Parlament. Aber er hat die Möglichkeit, auch mit Vetorechten und mit verschiedenen Durchgriffsvarianten hier seinen Willen durchzusetzen. Allerdings, und das sei der entscheidende Punkt, Putin dürfe, so ist mir das erklärt worden, keine Fehler machen. Vor allem dürfe er nie so entscheiden, dass eine Mehrheit der Bevölkerung und eine Mehrheit auch der mächtigen Kreise Zweifel bekomme an der Vernünftigkeit seiner Entscheidungen. Außerdem sei in Betracht zu ziehen, dass Putin ein ausgebildeter Jurist sei. Das heißt, er versuche nach Kräften immer nach den Regeln zu spielen. Und das müsse er auch tun, denn Russland sei ein so gewaltiger Resonanzkörper. Und wenn da im Kreml ein Misston produziert wird, dann kann das eine dermaßen gefährliche Dynamik annehmen, ein Donnergrollen gewissermaßen, das dann einen Sturm empfacht und einen Präsidenten auch verschlingen kann. Das ist die Erfahrung, die man in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat. Die Russen seien sehr schnell bereit, bei Unzufriedenheit sich zu mobilisieren gegen die politische Führung. Hochinteressant und eben auch dem widersprechend, was wir da bei uns immer wieder lesen können. Das heißt ja nicht, dass das die absolute Wahrheit ist. Und natürlich gibt es aus jeder Perspektive da wieder eine andere Beurteilung. Aber das Beelendende besteht ja darin, dass wir im Moment von unseren Medien so einseitig und auch so emotional aufwiegelnd informiert werden, dass im Grunde eine sachliche und am Ende eine sachliche Diskussion da gar nicht mehr stattfinden kann. Das große Thema in den Medien ist natürlich jetzt der Abgang von Joe Biden. Er gibt auf und unterstützt Kamala Harris. Allerdings in den Vereinigten Staaten ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt einflussreiche Kreise in der Demokratischen Partei. Barack Obama hat entsprechend schon getwittert. Die drängen darauf, ein ordentliches Auswahlverfahren zu machen. Sie glauben nicht daran, dass die unbeliebte Vizepräsidentin das Zeug hat, den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump im nächsten November zu besiegen. Schon gar nicht jetzt, wo Trump gewissermaßen eine Wiedergeburt erlebt. Übrigens auch eine fast schon schwindelerregend anmutende Wiedergeburt, was die nun wendehälsig sich neu justierenden Journalisten angeht. Also was ich da am Wochenende jetzt gelesen habe, das verkannte politische Genie Trump von den gleichen Zeitungen, die in den letzten Jahren auf ihn eingeprügelt haben. Nun, es ist ja nicht verboten, etwas dazu zu lernen. Trumps Comeback mit Sicherheit. Für mich auf jeden Fall das Comeback des Jahrhunderts. Das ist schon unglaublich, wenn man sieht, wo dieser Präsident gestanden ist 2020, 2021. Sie haben ihn ja eingedeckt mit Prozessen, mit einer Hexenjagd von Vorwürfen, hab versucht, ihn regelrecht abzutischen, ihm auch sein Vermögen wegzunehmen. Er stand sozusagen permanent am Rande des Untergangs in den Wahrnehmungen unserer Journalisten und unserer Medien, und jetzt plötzlich zurück im Zentrum nach diesem Attentat. Und wenn ich da die Schlagzeilen mir jetzt vor Augen führe, dann habe ich den Eindruck, dass die Journalisten geradezu versuchen, einen neuen Donald Trump zu konstruieren. Einen Trump der Großzügigkeit, einen Trump der Eleganz und des Großmuts, der ganz neue persönliche Eigenschaften und Charaktermerkmale an den Tag lege, das erinnert mich etwas an das berühmte Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain, der sich einmal mit der Besserwisser-Attitüde eines Teenagers auseinandergesetzt hat. Und zwar folgendermaßen, hat gesagt, ein 14-jähriger Junge sagt über seinen Vater: unglaublich, wie himmeltraurig und blöd und dumm mein Vater ist. Und 7 Jahre später sagt der gleiche Junge: es ist schon unglaublich, was mein Vater in den letzten 7 Jahren so alles dazugelernt hat. Nein, meine Damen und Herren, der Reifeprozess hat beim Teenager stattgefunden. Und, oh Wunder, wir beobachten jetzt vielleicht einen gewissen Reifeprozess da bei den teenagerhaft zum Teil auftretenden Medien, die ja in einer gleißenden Emotionalität brandfackelnd gewissermaßen vor lauter selbstgerechter Empörung diesen Donald Trump da immer wieder lustvoll in Grund und Boden gestampft haben. Also hier noch einmal eine ganz neue Dynamik. Man rechnet damit, dass Trump ins Weiße Haus wieder einziehen könnte. Ich habe damals, als er sich verabschieden musste, in meinem Editorial, Sie können das nachlesen, im letzten Abschnitt tatsächlich geschrieben, es sei möglich, dass ihn seine Reise wieder ins Weiße Haus zurückführe. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, die ich diesem Szenario innerlich zugebilligt hätte, nicht allzu groß. Nun habe ich in der Schweizer Sendung auch von Muhammad Ali gesprochen, dem großen Boxer, da hat man ja auch gesagt, they never come back. Also Trump, was immer man über ihn sagen kann, er ist ein Comeback-Genie. Aber es würde zu kurz greifen, wenn man ihn einfach so analysiert, dass das ein begnadeter Schlangenölverkäufer sei, der den Leuten irgendetwas vorgaukle. Das ist er natürlich auch. Die Amerikaner sind Spezialisten des Marketings. Die Russen übrigens sind Weltmeister darin, sich selber auf das Miserabelste zu vermarkten. Ein Bekannter von mir hat hier einmal, verzeihen Sie den Ausdruck, von der Kunst der Selbstverarschlochisierung gesprochen. Und das, glaube ich, kann man tatsächlich den Russen nicht ganz ersparen, diesen Vorwurf. Die Amerikaner sind das Gegenteil. Die können ihnen sogar noch einen Haufen Schrott als eine Goldmine rüberbringen, als ein Eldorado von Edelsteinen. Ist auch eine Begabung, die man haben muss. Und Donald Trump ist hier sicherlich nicht wenig gesegnet worden mit diesem Talent. Auf jeden Fall würde das aber zu kurz greifen, das nur als Marketingphänomen hier abzutun, denn Donald Trump hat eine letztlich konservative oder liberal-konservative Politik gemacht in seiner ersten Amtszeit, indem er die Steuern gesenkt hat, die staatlichen Durchgriffe in die Wirtschaft zurückgefahren hat. Er hat die Migration versucht herunterzufahren und er hat auf der internationalen Bühne durch einen zwar robusten Auftritt, aber am Ende eben immer wieder auf Kompromiss und Deals ausgelegte Verhandlungsweise, so hat er eben die Wogen glätten können. Ein Problem seiner Agenda ist der Protektionismus. Das ist heute auch wieder ein großes Thema. Er möchte ja mit Zöllen gegen China die längst verloren gegangene Industrie zurückbringen. Das allerdings ist gewissermaßen eine Nostalgiepolitik der Vergeblichkeit, gewissermaßen der Aufstand der Verzweifelten jener Kreise in Mittelamerika, eben nicht von den Küsten, sondern die Vertreter der alten amerikanischen Industrie, auch Schwerindustrie, die ihn da unterstützen. Aber da sehe ich schon viele illusionäre Elemente in seiner Politik. Und wenn er tatsächlich einen vollen Handelskrieg gegen China entfachen würde, eine protektionistische Politik, dann wäre das für die Vereinigten Staaten von Amerika vor allem sehr verheerend. Also es gibt schon Punkte, wo man ihn kritisieren kann, aber diese frenetische Verteufelung, ja, dieses Trump-Verblödungssyndrom, mit dem konnte ich nie viel anfangen. Russland rückt vor. Das russische Verteidigungsministerium meldet die Einnahme von Ortschaften in 3 ukrainischen Regionen. Am wichtigsten dürften Erfolge westlich der Großstadt Donetsk sein. Ich habe mich gestern unterhalten mit einem 17-jährigen Sohn einer guten Freundin, einer guten Bekannten von uns. Er hat mir etwas erzählt, wie man heute in der kaufmännischen Lehrlingen das Weltgeschehen beurteile. Und da sei also der Ukraine-Krieg, was die Mobilisierung der Emotionen angeht, etwas nach hinten gerückt. Und stärker im Vordergrund steht das Geschehen in Gaza, in Israel. Und da habe man unter den Lehrlingen den Eindruck, dass einfach mit sehr unterschiedlichen Ellen da gemessen werde. Und vielleicht trägt dieses fürchterliche und tatsächlich doppelmoralisch bewertete Geschehen dazu bei, dass etwas mehr Realismus zurückkehrt in der Europäischen Union. Bei den jetzt regierenden Kreisen habe ich da nicht so wahnsinnig viel Hoffnung. Aber auch die bewegen sich ja, weil sie letztlich ja immer wieder um ihre Existenz kämpfen müssen. Sie möchten ja an der Macht bleiben. Und wenn sie spüren, dass die Bevölkerung in eine andere Richtung drängt, dann passen sich natürlich diese Politiker nur schon aus Gründen des Überlebens sehr schnell an. Antifaschisten in Anführungszeichen greifen in Wien Polizisten an. Ja, das gehört auch zum Alltag, dass diese linken Prügelbanden sich Übergriffe gegenüber Polizisten leisten können. Ein totaler Fehlschlag. Spender machen sich Luft über den Flop der Telefonkonferenz von Kamala Harris. Eine kleine Facette: in der letzten Woche hat so ein Sponsorengespräch stattgefunden, offensichtlich nicht zur ungeteilten Begeisterung der demokratischen Geldgeber. Man ist da sehr unzufrieden mit der Vizepräsidentin und jetzt, ja, möchte gern Kandidatin, möchte gern Bewerberin gegen Trump ums höchste Amt. Da ist aber eben das letzte Wort noch nicht gesprochen. B-52 Atombomber kreisen über Nordfinnland und Russland verwirrt da mit MiG-Jets die Kreise dieser Bomber, schreckt sie auch ab da vor den russischen Hoheitsgebieten. Bei der Lektüre dieser Meldung, dass jetzt also über Finnland die B-52-Bomber, das sind also diese riesigen, aus dem Kalten Krieg kommenden, atomwaffenfähigen Gewaltsflugungeheuer, dass die jetzt über Finnland kreisen, ist das sozusagen der Zugewinn an Sicherheit, den wir in den letzten Jahren da erleben durften. Ich habe da meine großen Zweifel. Meine Damen und Herren, ich möchte es hier mal stehen lassen fürs Erste. Wir haben ja dann im weiteren Verlauf der Woche wieder Gelegenheit, andere Meldungen auszupacken. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Und falls Sie zufällig in der Schweiz sein sollten oder in der Nähe von Zürich, dann lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, große Diskussion, Putins Krieg, Amerikas Macht und die Schweizer Neutralität, Streikgespräch zwischen mir und Kurt Pelda von CH Media, der Kriegsreporter im Hotel Marriott, Neumühle G42 Zürich, Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18.00, Eintritt 25 Franken, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket www.weltwoche.ch/Diskussion, www.weltwoche.ch/Diskussion. Moderation, vielen herzlichen Dank an die Kollegin von Tamedia, Moderation durch Claudia Blumer. Das wird sicherlich interessant und ich habe da die Gelegenheit, meine Eindrücke aus Russland offenwarm gewissermaßen auch direkt sprachlich Ihnen, nicht vermittelt über diese Kameraaugen, darzulegen und Ihnen mitzuteilen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns da heute Abend sehen könnten. Bis bald, machen Sie es gut, ich melde mich selbstverständlich wieder zurück. Und vergessen Sie nicht, am nächsten Donnerstag kommt die wunderbare Weltwoche-Doppelausgabe zum 1. August heraus, auch mit meiner großen Russland-Reportage.